Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev und Dominic Thiem bestreiten das Finale der Herren bei den US Open 2020. Es ist das jüngste Finale oder das Finale von den zwei jüngsten Spielern seit 2012, als Novak Djokovic Rafael Nadal damals bei den Australian Open besiegt hat. Das Gemeinschaftsalter ist 50, damals war es 49. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Breakfast at Flushing von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Jo, hallo Andreas.
Herrentennis hat lange auf so ein Match im Finale eines Grand Slams gewartet.
Ja, in vielen Auslegungen dieser kurzen Phrase. Natürlich eben, alle haben darauf gewartet, dass man ein jüngeres Match kommt. Alle haben darauf gewartet, dass ein neues Match kommt. Und wir haben ja schon an den Halbfinals gesehen. Es ist für alle Beteiligten eine besondere Situation. Und so, ja, so verliefen dann auch die Matches. Und es kann natürlich auch sein, dass das Finale genauso verlaufen wird.
Es könnte sein, dass das Finale so genauso verlaufen wird, aber wir haben hier zwei unterschiedliche Halbfinals gesehen und wir haben euch nach dem Viertelfinale oder beziehungsweise haben wir hier schon gesagt, Mensch, das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Pablo Carreño Busta könnte ähnlich verlaufen wie das Viertelfinale von Alexander Zverev gegen Borna Coric, dass es zäh wird, dass es keine wirkliche Schönheit wird. Und wir wurden alle bestätigt. Zwei Sätze lang war Alexander Zverev wirklich nicht gut. Das muss man dann auch so sagen. Er hat sehr schwach gespielt. Und Alexander Zverev ist trotzdem in dieses Finale eingezogen. Durch ein 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3. Man muss auch dazu sagen in dieser Geschichte, dass Pablo Carreño Busta in den ersten zwei Sätzen fast fehlerfreies Tennis gespielt hat. Das ist nicht schön, immer anzusehen. Das ist auch vielleicht nicht das spektakulärste Tennis. Das ist jetzt nicht, wo man die Champagnerflasche sofort öffnen möchte. Aber es ist grundsolides Tennis und es ist grundsolide Weltklasse-Tennis. Zverev hatte in den ersten zwei Sätzen keine Chance. Als er sich im dritten Satz mit seinem Aufschlag so ein wenig zurechtgefunden hatte, als er ein wenig aggressiver spielte, als er ja auch mehr Fehler von Carreño Busta bekam, da kam Alexander Zverev zurück ins Match und gewinnt die letzten drei Sätze mit 6:3, 6:4 und 6:3. Es war eine Achterbahn, aber es war vielleicht auch das Zeugnis eines sehr gereiften Alexander Zverev, weil einen geschmissenen Schläger haben wir gestern nicht gesehen, haben wir auch im Viertelfinale nicht gesehen. Jemanden, der ausgerastet ist, den haben wir nicht gesehen. Wir haben einen ruhigen Spieler erlebt, der bis zum Ende an seine Chance geglaubt hat und dann dieses Match gedreht hat. Es ist vielleicht die wichtigste Nachricht dieses Matches, oder?
Es gab ja durchaus mal Phasen in seiner Karriere, wo er gesagt hat, er wird nie, nicht die ganze Zeit schimpfen. So wie Jugendliche einem das halt erzählen, dass nie irgendwas irgendwie sein wird. Und jetzt ist es dann 2-3 Jahre später genauso. Das ist ein Match, glaube ich, in das wir mehrere Marker setzen können. Denn eigentlich war der Start von Zverev nicht schlecht. Die ersten drei Spiele, würde ich sagen, war er der bessere Spieler, hatte dann ja auch die erste Break-Chance. Dann bekommt Carreño Busta seinerseits, ich glaube, im nächsten Aufschlagspiel sogar eine Break-Chance, nutzt die, zieht, kann man sagen, bis zum 4-0 im zweiten Satz einfach davon. Das ist die Phase, wo Zverev ja relativ passiv ist, wo Zverev beim Aufschlag nicht viel reißt und Carreño Busta spielt genauso, wie du es gesagt hast. Grundsolides Tennis, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Dann ist dieses Spiel beim 0-4 im zweiten Satz aus Sicht von Zverev, was er dann zum 0-5 abgibt, wo er aber mehrere Breakbälle schon abwehren kann, wo er sich so langsam wieder überhaupt in dem Match ja, meldet. Er war eigentlich abgemeldet in dem Match. Und dann holte sich das Break zum 1-5, fällt nochmal zum 2-5. Carreño Busta zittert den so ein bisschen. Nein, zittert stimmt nicht. Er geht relativ viel Risiko sogar, um das zum 6-2 halten. Dann haben wir ein ziemlich ausgeglichenes Match, würde ich sagen, in den Sätzen 3 und 4, wo man aber schon sieht, dass der Unterschied dann zwischen Carreño Busta und Zverev einfach der erste Aufschlag ist. Und Carreño Busta baut ab, kann eben nicht mehr die Art von Ball wechseln gehen, die er gehen will, und dann im fünften Satz ist Zverev einfach besser. Zverev ist besser, fitter. Der erste Aufschlag ist natürlich zwei Level über dem von Carreño Busta. Und so gehen wir hier eben durch ein Match, das ganz unterschiedliche Qualität hatte. Ja, indem wir so ein bisschen auch das Schlechteste von Zverev gesehen haben und zum Ende das Beste von ihm gesehen haben. Es war wahrscheinlich genau das, was wir eben vorher angekündigt hatten. Eher eine zähe Angelegenheit, nicht unbedingt das Shotmaker-Match, aber am Ende hat Zverev Carreño Busta ausgesessen.
Ich hatte am Ende des ersten Satzes das Gefühl, dass Alexander Zverev vielleicht so ein bisschen besser reingekommen war. Er lag schon mit 2 Breaks zurück, mit 5-1, holte sich dann einen Break wieder und konnte auf 5-3 verkürzen. Carreño Busta hat dann ausserviert zum 6-3. Der zweite Satz bis zum 4-0, was du gesagt hast, der war wirklich sehr, sehr schwach. Alexander Zverev hat nicht viel getroffen. Alexander Zverev ist dann auch passiv geblieben, ist so ein bisschen in der Haltung erstarrt hinten. Aber er ist nicht selbst zerstörerisch gewesen, sondern er hat weiter, ganz normal, erstmal weiter gespielt. Und das ist, wie gesagt, das ist vielleicht eines der größten Zeichen, was wir in diesen Wochen von den US Open bislang gesehen haben, dass er nicht in irgendeiner Weise ausgeflippt ist, dass der Schläger nicht zermalmt worden ist, dass vielleicht ein Ballkind aus Schreck zurückgeschreckt ist, was wir ja auch schon gesehen haben bei Alexander Zverev. Und als er in den letzten 3 Spielen dieses zweiten Satzes, als er da besser in den Rallyes drin war, als er da dann auch mal das Tempo variieren konnte und das Tempo dann auch mal von den Rallyes bestimmen konnte, weil vorher hat das immer Carreño Busta gemacht, da hatte ich das Gefühl, ja, jetzt kommt er rein in dieses Spiel. Vielleicht ist das schon zu spät, aber er kommt so langsam in dieses Match rein. Er hat selber hinterher im Interview gesagt, nach 2 Sätzen habe ich aufs Scoreboard gesagt und habe gesagt, du musst jetzt ein bisschen besser spielen, ansonsten wird es hier peinlich. Und das ist dann so eine Geschichte, was genau in ihm vorgegangen ist, das wissen wir nicht und das wird er für uns vielleicht dann auch nicht sagen, aber er hat nach 2 Sätzen, hat er dann nochmal diesen Dreh gefunden und diesen Schalter gefunden, wo er dann auch besseres Tennis gespielt hat. Der Aufschlag war in den ersten 2 Sätzen wackelig und er hat nicht viele Punkte über seinen ersten Aufschlag gemacht. Er braucht diese sicheren Punkte, er braucht diese schnellen Punkte, auch die freien Punkte für sich. Und die hat ihm Carreño Busta in den ersten beiden Sätzen nicht gegeben. Es ist natürlich so, dass Zverev schlecht gespielt hat, aber wir müssen sagen, dass Carreño Busta in den ersten beiden Sätzen fast fehlerfrei gespielt hat. Er hat im zweiten Satz bis zum 14-0 keinen einzigen Unforced Error gemacht. Er hat im zweiten Satz hat er insgesamt 3 Unforced Errors gehabt. Im ersten Satz hat er 7 Unforced Errors gehabt. Carreño Busta hat in den ersten 2 Sätzen fehlerfreies Tennis gespielt.
Ja, und er hat sehr konsequent den zweiten Aufschlag von Zverev angegriffen. Wenn wir da in den zweiten Satz gucken, da hat Zverev 19 zweite Aufschläge, gewinnt davon 3 Punkte. Das ist jetzt eher niedrig. Das sieht man auf dem Level auch selten. Carreño Busta, du sprichst es an, er ist eben wirklich nicht der so das Herz höher schlagen lässt von denen, die unbedingt Winner sehen wollen. Und ich bleibe dabei, hat einer der besseren Rückhände im Tennis, einfach weil er damit so viel kontrollieren kann, weil er damit eben wirklich sehr sicher Crosscourt gehen kann. Konnte er ja hier auch gegen die Rückhand von Zverev, die normalerweise äußerst stabil ist, weil er den Ball tief halten kann. Er kann auch auf den Winner gehen. Er kann so ein bisschen den Djokovic in der Vorhand rausholen, wo er dann eben in der Lage ist, so eine klassische Kombination, die man bei Djokovic sieht, dann eben auch in guten Phasen bei Carreño Busta sieht, ist, hey, ich zieh jetzt mal, ich stehe vielleicht leicht rechts oder leicht rechts von der Mitte des Courts, zieh einen Cross rüber, krieg einen relativ kurzen Ball und zieh ihn dann die Linie entlang. Das ist sowas, was man bei Djokovic häufig sieht und was Djokovic mittlerweile eigentlich kaum oder oder kaum jemand im Tennis kann so gut wie Djokovic. Und wenn Carreño Busta muss, kann er das auch machen, aber man hat das Gefühl, da ist die natürliche Grenze, das liegt ihm nicht. Und das konnte er aber in den ersten beiden Sätzen auspacken. Natürlich auch, weil er von Zverev dazu die Chance bekam. Aber das war einfach Tennis auf höchstem Niveau von einem Carreño Busta. Und da ist dann so ein bisschen der doppelte Effekt eingetreten. Das ist möglich gewesen, weil Zverev passiv und schlecht gespielt hat. Aber weil Zverev passiv und schlecht gespielt hat, hat er eben die Chance bekommen, dieses Tennis auszupacken. Also da hat beides einander bedingt und dann eben dazu geführt, dass Carreño Busta sein Tennis aufziehen konnte und Zverev ein gutes Stück davon entfernt war, auch nur an seinem eigenen Tennis oder seinen Höhen im Tennis schnuppern zu können.
Ein Ball ist mir in Erinnerung geblieben, da hatte Carreño Busta im zweiten Satz zum 1-0 das Break geschafft und das hat er mit einer Inside-Out-Rückhand, mit einem Inside-Out-Rückhand-Winner geschafft und das war eine sehr, sehr starke Ansicht, also beziehungsweise das hat sich sehr, sehr gut angeschaut und angefühlt.
Ja, Pironko hat den Daumen gehoben, hat gesagt, so macht man das.
Und auch vielleicht Zverev hat den Daumen gehoben, weil Zverevs Rückhand ist ja auch sein Paradeschlag. Und auch der Schlag, wo er sich so ein bisschen zurückgezogen hat, weil zwischendurch haben wir gesehen, dass Zverev beim Return seine Vorhand umlaufen hat, um mit der Rückhand zu returnieren. Das ist auch so ein Ding, was man immer mal wieder von Zverev sieht, dass er sich auf seine Stärken besinnt, beziehungsweise dass er erstmal zurückgehen will zu seiner Stärke, um vielleicht wieder ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Da sieht man gerne mal, dass er nicht sofort die Vorhand nimmt, sondern gerne mal mit der Rückhand returniert, beziehungsweise sehr weit in seiner Rückhand steht, um vielleicht den nächsten Schlag auch mit der Rückhand zu machen. Auch das hat man heute Nacht gesehen, beziehungsweise gestern Abend gesehen, dass Alexander Zverev das immer wieder getan hat. 2-0 Sätze und der zweite Satz war wirklich so, dass man gesagt hat am Ende, ja, Zverev ist jetzt in diesen Rallyes drin und Zverev kann vielleicht jetzt einen dritten Satz ausgeglichen gestalten. Er hat im dritten Satz dann sofort das Break gemacht zum 3-1, musste da den Aufschlag aber dann sofort wieder abgeben, hat dann aber wieder das Rebreak geschafft und auch dort hat man gesehen, er retourniert mit der Rückhand, er kommt dann auch tiefer mit seiner Rückhand beziehungsweise auch mit der Vorhand. Die Vorhand ist nach wie vor keiner seiner absoluten Paradeschläge. Ich habe gestern gelesen vom serbischen Journalisten Sascha Osmo, der hat gesagt, gibt es einen Schlag im Weltklasse-Tennis, der weniger sicher ist als die Vorhand von Alexander Zverev? Da habe ich gedacht, ja, das ist ja schon zustimmenswert. Aber Zverev hat insgesamt eine stabilere Vorhand gespielt, möchte ich sagen, während dieser 2 Wochen bei den US Open. Und trotzdem ist das noch kein Schlag, wo man sagen kann, den spielt er zu 100% im Schlaf. Aber als er dieses Break zum 4-2 im dritten Satz gemacht hat, da war er in diesen Rallyes drin und da sah er auch aus wie ein Spieler, der jetzt diese Rallyes bestimmen kann und der mit seinem eigenen Aufschlag auch das Spiel bestimmen kann. Es war wirklich Ende des zweiten Satzes, fing es an und zog sich dann so bis Mitte des dritten Satzes. Da konnte er so ein bisschen am Tischtuch ziehen bei diesem Spiel.
Naja, und eben der Aufschlag macht da wirklich schon großen Unterschied. Im Vergleich nochmal 3 von 19 zweiten Aufschlägen im zweiten Satz gewonnen. Erstaunlich, dass er überhaupt natürlich 19 schlägt und dann im dritten Satz gewinnt er dort 7 von 9. Das ist dann halt ein riesiger Unterschied und auch beim ersten ist er dann besser. Also das Surf ist natürlich das, was Zverev hier ins Finale gebracht hat und was Zverev in diesem Jahr so weit in Grand Slams gebracht hat. Ja, er hat natürlich die Doppelfehler drin, aber das erste Surf ist eines der besten auf der Welt und das hat ihm dann, denke ich, auch nochmal erlaubt, sich einen zweiten Anlauf in dem Match zu nehmen. Er hat in den ersten beiden Sätzen und vielleicht wird er deswegen manchmal auch oder vielleicht erhitzt er manchmal die Gemüter deswegen. Er hat halt gespielt, als wenn er nicht verlieren wollte. Und ab dem dritten Satz hatte ich das Gefühl, er hat gespielt, als wenn er gewinnen möchte. Und das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Nicht nur für ihn, sondern auch in der Wahrnehmung, wie er von außen beobachtet und eingeschätzt wird.
Ende des dritten Satzes hatte sich das Niveau beider Spieler angenähert. Carreño Busta hatte inzwischen häufiger Fehler gemacht. Carreño Busta ist auch mit der Geschwindigkeit seines zweiten Aufschlages langsamer geworden. Er hat am Ende, zwischendurch hat er im vierten Satz mit 78 Meilen beim zweiten Aufschlag aufgeschlagen. Das wurde vom ersten bis zum vierten Satz deutlich, deutlich langsamer. Im fünften Satz dann wieder etwas besser bei Carreño Busta, aber Alexander Zverev konnte diesen Aufschlag dann angreifen, beziehungsweise konnte offensiver dann diese Ballwechsel gestalten, weil Carreño Busta zwischendurch nur noch eingeworfen hat. Er hat auch nicht mehr diese Winkel gehabt. Zverev konnte sich komfortabel auf dem Platz bewegen, musste nicht mehr ganz so viel laufen. Und das hatte sich dann angenähert Ende des dritten Satzes. Der vierte Satz konnte er trotz eines Rebreaks, wo er ein zu Null Spiel von seinem Aufschlag hergegeben hat, konnte er dann gewinnen, nachdem er mit 2-3 zurückgelegen hatte, konnte er den nächsten Aufschlag gewinnen und dann den Aufschlag von Carreño Busta durchbrechen. Und dann gab es eine Situation, wo Carreño Busta zweimal Alexander Zverev abgeschossen hat am Netz. Beim zweiten Mal war Zverev dann ein bisschen sauer, hat hinterher gesagt, das ist Tennis, das passiert schon mal. Ich habe gedacht, das muss jetzt nicht sein, er hat den ganzen Platz offen. Das hat Zverev nicht geweckt, oder? Ich meine, da gab es eine kleine Diskussion, aber es hat Zverev jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ja, da, das war diese Situation, da hat er jetzt dann den Löwen rausgeholt oder so. Das kann man eher vernachlässigen, oder?
Ja.
Ja, alles klar. Als er den vierten Satz gewonnen hatte mit 6-4, da hat er bei 15:30 drei erste Aufschläge reingebracht und damit Service-Winnern dann abgeschlossen. Fünfter Satz. Und im fünften Satz, und das ist eine Statistik, die mich nochmal aufhorchen hat lassen, wo ich eben bei Carreño Busta war, der mit seinem zweiten Aufschlag nur noch mit 77 Meilen im Durchschnitt aufgeschlagen hat. Zverev hat im fünften Satz die Durchschnittsgeschwindigkeit bei seinem ersten Aufschlag war 129 Meilen und die Durchschnittsgeschwindigkeit bei seinem zweiten Aufschlag waren 122 Meilen. Er hat quasi den zweiten wie den ersten gespielt. Er hat im zweiten Satz hat er einen Doppelfehler gespielt und ansonsten hat er mit fast 80% aufgeschlagen. Der fünfte Satz von Alexander Zverev, da war der Aufschlag fast unfehlbar.
Ja, der war halt wie bei den Australian Open.
Ja.
Und das ist halt der Grund, warum er es dann gewinnt, das Match, weil er dann natürlich total drüber dominieren kann. Und Carreño Busta ist einer der besseren Return-Spieler, nicht einer der besten, aber einer der besseren. Von daher hat Zverev dann nicht so einen guten Tag. Dann kann er da angreifen, wie er es auch im zweiten Satz zum Beispiel gezeigt hat, als er da so viele Punkte gegen den zweiten Aufschlag gewonnen hat. Aber er ist für mich nicht derjenige, der gegen die wuchtigsten Aufschläger so gut jetzt, erstmal jetzt nicht so der klassische, ich lehne mich in deinen Aufschlag rein und spiele ihn dir vor die Füße, sondern er ist wirklich jemand, der ihn mit viel Sicherheit zurückbekommt. Nur gegen die Aufschläge von Zverev hilft natürlich Sicherheit nicht so viel, sondern da würde er anders vorgehen müssen. Und daher konnte Zverev das dann schon absolut dominieren von diesem ersten Aufschlag. Und er holt dann ja auch 15 von 18 Punkten hinter dem ersten Aufschlag. Und wenn wir von schlechten Statistiken im zweiten Satz gesprochen haben, das ist halt eine überragende Statistik.
Und damit hat er damals auch die Masters-Turniere 2018 gewonnen, ne? Zum Beispiel Madrid, wo er sich kein einziges Mal den Aufschlag hat abnehmen lassen. Das sind diese selbstverständlichen Punkt und das sind diese selbstverständlichen Dinge, wo Zverev gesagt hat, bis 2019 hatte ich keine Probleme mit meinem Aufschlag und da konnte ich frei schwingen und alles war in Ordnung und da hat er die Erfolge gefeiert. 2019 war der Aufschlag dann das große Thema, auch bis 2020, bis zu den Australian Open. Auch hier ist es das Thema. Er hat ja schon über 40 Doppelfehler in diesem Turnier geschlagen, aber im fünften Satz, das muss man eindeutig so sagen, 75% der ersten Aufschläge waren drin. Mit diesem ersten Aufschlag hat er 83% der Punkte gemacht, also 15 von 18, was du gesagt hast. Und was mich überrascht hat, insgesamt hat er sehr gut am Netz agiert. Er war häufig am Netz, 50 Mal und hat 37 Punkte davon gemacht. Und zwischendurch hat er einige sehr tiefe Volleys geschlagen. Es ist noch nicht das Terrain seines Bruders, wo er sich bewegt, aber es ist deutlich besser geworden am Netz.
Ja, er ist jetzt kein Künstler am Netz, ne? Nee. Also generell ist er jetzt nicht der Künstlertyp, aber er ist mittlerweile effektiver und das macht natürlich einen Unterschied. Und gerade im ersten und Beginn des zweiten Satzes, da waren dann eben wirklich Returns da muss er schon ein sehr gutes Händchen haben, Volleys, da muss er schon ein sehr gutes Händchen haben, um die vorne wegzubekommen. Und da ist Carreño Busta natürlich auch im Doppel erfahren genug, um dann zu wissen, wie er die spielt. Aber nachher ist Zverev dann vor allem natürlich ans Netz gekommen, wenn er wusste, dass er die Bälle auch machen kann. Und das ist ja dann eigentlich die hohe Kunst. Die hohe Kunst ist nicht alles abzuräumen, sondern die hohe Kunst zu wissen, wann man ans Netz kommt. Und das hat er dann besser gemacht. Und Carreño Busta hat dann eben auch nicht mehr so die Öffnungen gesehen und gehabt wie in den Sätzen 1 und 2.
Das war jetzt eine etwas wilde Zusammenfassung von diesem Match, aber es gibt so ein paar Dinge, die musste ich loswerden, beziehungsweise die sind mir einfach aufgefallen, die wollte ich ansprechen. Aber ich hoffe, wir haben das ganz gut zusammengefasst bekommen. Gegen Borna Coric und gegen Pablo Carreño Busta, das waren beides keine wirklich überragenden Matches. Du kannst sagen, dass der vierte und fünfte Satz von Zverev gegen Carreño Busta in Ordnung war. Es war ansonsten sehr zäh. Es sagt uns nichts über das Finale aus, weil das Halbfinale, ich habe es gerade noch diese Woche, habe ich das Halbfinale von Alexander Zverev gegen Dominic Thiem fast komplett gesehen beim Tennis Channel International. Das war damals ein sehr gutes Tennismatch. Und es ist auch dieses Mal, wie ich es nach dem Viertelfinale gesagt habe, es ist ein Matchup-Sport. Und dieses Matchup zwischen Zverev und Pablo Carreño Busta entwickelt halt nicht so richtig Feuerwerk.
Naja, es ist auch so, Tennis hat natürlich mal eine ästhetische Komponente und es hat sich über Jahrzehnte so ein bisschen zusammengetragen, was dort dann eben als das ästhetische Ideal gilt. Und in gewisser Weise entspricht Alexander Zverev dem Ideal. Er, sagen wir mal, gehen wir mal ins Mäusereich. Er sieht aus wie die schönste Maus Und er spricht natürlich auch von sich selber wie die schönste Maus. Ich meine, Alexander Zverev hat, oder tritt zumindest mit einem gesunden Selbstbewusstsein auf, aber er spielt halt häufig wie die graue Maus. Und das ist etwas, an dem sich viele Leute stören können, dass er eben nicht die Gegner à la Federer vom Court schlägt oder à la Djokovic vom Court manövrieren kann. Vielleicht kommt er ja noch dahin. Und dieser Widerspruch, der fällt halt vielen auf und der wird in solchen Matches dann sehr evident. Aber es ist für ihn eine effektive Art, Tennis zu spielen. Ob sie ihn jetzt dazu führen wird, dass er 5 Grand Slams gewinnt, das werden wir sehen. Hängt ja auch nicht nur von ihm ab. Aber ja, er erhitzt die Gemüter, weil er eben aussieht wie der klassische Tennisstar, aber nicht unbedingt spielt wie der klassische Tennisstar der Vergangenheit.
Und er hat natürlich auch ein Problem, dass er jetzt nach einer Generation quasi nachfolgt, beziehungsweise schon mit reinwächst, die Ästhetik dieses Tennissports ja auch durchaus verinnerlicht haben.
Naja, und er, aber ja und nein. Weil wenn man jetzt zum Beispiel schaut, klar, Federer ist der klassische Tennisstar, aber ich meine, ich erinnere mich auch, wie Nadal am Anfang wahrgenommen wurde. Da war es ein bisschen, um im Mäusereich zu bleiben, die Wühlmaus von Spanien. Und genau so wurde er von der Presse behandelt. Und Djokovic war so ein bisschen der farblose, ich kriege alles zurück. Da sind natürlich viel mehr Nuancen im Spiel drin gewesen. Das ist auch bei Zverev der Fall, dass da viel mehr Nuancen drin sind. Aber er scheint eben wirklich aus der Persönlichkeit niemand zu sein, der auf den Court geht und sagt, hey, ich räume hier alles ab. Er tritt zwar häufig abseits des Courts so auf, als hätte er das Selbstbewusstsein, um auf den Court zu gehen und zu sagen, ich bin hier der Chef und jetzt wird hier alles weggeräumt. Aber er spielt halt nicht so. Und wir sind alle als Tennis quasi mit ihm aufgewachsen. Er ist ja sehr früh reingekommen. Alle haben ihn sehr früh kennengelernt. Aber es gab und gibt eben diese Diskrepanz zwischen Wahrnehmung von wie er sie nach außen gibt oder wie er möchte, dass man ihn wahrnimmt, wie er vielleicht auch unfairerweise wahrgenommen wird und dem, wie er dann spielt. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen eine der Hürden, mit der er immer wird leben müssen.
Was sagt uns das über Alexander Zverev, dieses 0-2 Satzrückstand aufholen, dieses Ruhigspielen, dieses nicht seinen Schläger auf dem Platz zermalmen, dass er sich dieses Match angeguckt hat, auch dieses Match gegen Borna Coric und da von einem größeren Rückstand zurückgekommen ist, dass er ins Finale gekommen ist in einem Turnier, in dem Federer und Nadal nicht dabei waren und Djokovic disqualifiziert worden ist. Ist das vielleicht eine Reifeprüfung in diesem Jahr gewesen, dieses Turnier?
Vielleicht. Ich meine, er macht halt, was er machen muss. So kann man es, glaube ich, interpretieren. Man kann aber auch sagen, wäre er jetzt natürlich auf Djokovic getroffen, dann hätte er mit den Leistungen eine ähnliche Niederlage kassiert wie Struff. Also ich denke, es ist immer eine Mischung aus Umständen. Aber am Ende, ja, glaube ich, kann man wirklich ihm sagen, er hat gemacht, was er machen musste, aber auch nicht viel mehr.
So, Philipp Joubert ordnet das mal wieder so ein bisschen ein für alle. Alexander Zverev steht im Finale dieser US Open 2020 und er trifft auf Dominic Thiem, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge im Tennis Talk und unserem Breakfast at Flushing.
Da nimmt sich was man will, dann wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Dominic Thiem steht zum zweiten Mal nach den Australian Open in diesem Jahr im Finale eines Grand Slam Turniers. Es ist das zweite Grand Slam, von daher hat er eine bislang perfekte Quote. Ob er die perfekte Quote bei Grand Slam Finals behält, also noch keins gewinnt, das werden wir am Sonntagabend sehen. Er ist sicherlich der große Favorit am Sonntag, gerade auch weil er eine sehr, sehr gute Bilanz gegen Alexander Zverev hat. Er hat am gestrigen Abend beziehungsweise in der heutigen Nacht gegen Daniil Medvedev in 3 Sätzen gewonnen. Und das ist etwas, was wir vielleicht so nicht erwarten konnten. Ein 3-Satz-Sieg von Dominic Thiem gegen Daniil Medvedev. Was wir aber sagen können, war, dass es ein Match auf unglaublich hohem Niveau geführt worden ist. Und am Ende Dominic Thiem mit 6-2, 7-6 und 7-6 gewinnt. Er lag in den Sätzen 2 und 3 mit jeweils Break zurück und 2-5, konnte aber diese Breaks zurückholen und sensationelle Tiebreaks spielen. Wir haben gesehen, wie er es geschafft hat, Daniil Medvedev aus dessen Komfortzone rauszubekommen. Das Einzige, was wir Daniil Medvedev vorwerfen können, ist, dass er den ersten Satz hat schleifen lassen, nachdem er mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht zufrieden war. Dominic Thiem ist, wenn er auf der Höhe seines Könnens ist, wenn er perfektes oder gutes, richtig gutes Tennis spielt, ist er inzwischen auf einem Level angekommen, was fast schon furchterregend ist.
Ja, er spielt halt schon konstant auf dem Niveau, zu dem die Next Gen noch hin möchte. Denn Zverev ist ja nicht der Einzige aus dieser Next Gen und da können wir Team einfach nicht dazu zählen. Er ist ja so eine Zwischengeneration. Da ist eigentlich noch keiner drin, der Matches wirklich so richtig über längere Zeit dominieren kann, wo man das Gefühl hat, er hat sie im Griff. Natürlich muss man jetzt heute bei Team sagen, er hatte die Matches in Satz 2 und 3 nie komplett im Griff, aber er wirkt mittlerweile doch so abgebrüht, dass man sich jetzt auch nicht die Sorge machen musste, dass ihm die jetzt komplett durch die Hand wegrieseln würden. Oder das Match ihm, ja, na, jetzt finde ich morgens früh mit wenig Schlaf nicht die richtige Analogie. Aber ich glaube, man musste sich keine großen Sorgen machen. Team hat sich mittlerweile so in seinem Wesen und in seinem Spiel etabliert, dass er hier dann doch recht schnell sich als klarerer Favorit in diesem Match entpuppte, als man es erwarten konnte.
Der erste Satz, da können wir mal drüber sprechen, über Dominic Thiem gegen Daniel Medvedev. Der war bis 2-2 relativ ausgeglichen. Dann gab es eine strittige Situation zu einem Break von Dominic Thiem geführt hat, wo sich Daniel Medvedev darüber aufgeregt hat, dass er einen Aufschlag, seinen eigenen Aufschlag, der gut war, ausgesehen hat und das nicht challengen durfte. Er hat sich dann beim Oberschiedsrichter Andreas Egli sehr darüber aufgeregt und hat gesagt, Leute, ihr sitzt hier nur am Platz und macht gar nichts, ihr Oberschiedsrichter, und hat das den Satz dann laufen lassen. Dominic Thiem hat hinterher gesagt, ich habe im ersten Satz etwas Glück gehabt, dass er das Match so hat laufen lassen. Aber da hat er sich so ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen. Dieser erste Satz ist halt relativ schnell erzählt, weil Daniel Medvedev nach dem 2-2 so ein bisschen in den 2019er die ersten Runden Medvedev zurückgefallen ist, als der Rüpel, als der sich gerne mit dem Publikum anlegt. Wenn da gestern Publikum dabei gewesen wäre, hätten wir vielleicht sogar noch die kompletten Ausmaße des 2019er Daniel Medvedev bis zum Achtelfinale erlebt.
Ja, unter Umständen hätte er den Satz dann aber auch noch gewonnen. Dann hätten die Leute reagiert auf ihn. Ich starre da in der Statistik auf zwei Zahlen beim ersten Satz, die einfach erstaunlich sind. Das sind die Winner und Unforced Error bei Team. Sieben Winner, vier Unforced Error für einen 6-2-Satz sieht man jetzt eher selten. Spricht für seine überragende Defensive, über die müssen wir gleich auch noch reden. Spricht aber eben auch dafür, dass sein Gegner ihm das Leben nicht allzu schwer im ersten Satz gemacht hat.
Wir haben relativ früh gesehen, auf was dieses Match hinausläuft. Wir haben Daniel Medvedev gesehen, der von relativ weit hinten hinter der Linie Rallyes bestimmen kann. Wir haben auf der anderen Seite Dominic Thiem gesehen, der immer mal wieder diesen Rhythmus durchbrechen wollte. Weil wenn du eins nicht machen darfst, ist Daniel Medvedev ein Tempo vorgeben, weil das zerlegt er in seine Einzelteile. Was Dominic Thiem sehr früh gemacht hat und dann auch sehr konsequent durchgezogen hat, ist diesen Rückhandslice einzusetzen. Den haben Spieler, die eine beidhändige Rückhand haben, nicht in der Form, wie sie Dominic Thiem mit seiner einhändigen Rückhand hat. Aber er hat immer wieder versucht, mit diesem Slice das Tempo rauszunehmen und dann auch Medvedev dann immer mal wieder vor andere Situationen zu stellen, beziehungsweise dann auch Aufgaben zu geben. Und das ist ihm gerade ja auch im ersten Satz exzellent gelungen und vor allen Dingen im zweiten und dritten Satz, nachdem er hoch zurückgelegen hatte.
Ja, ich würde den Slice auch ausmachen als den entscheidenden Schlag in diesem Match. Es war eben, wie gesagt, eine sehr gute Abwehrleistung von dem Team und ich würde das jetzt mal mit in die Abwehr hier reinnehmen. Er stand eben meistens in so einem Komfortbereich, sagen wir mal so 1 bis 2 Meter hinter der Grundlinie. Er hat dort mit der Rückhand eben nicht versucht, einfach nur Tempo vor Crosscourt oder auch die Linie entlang zu gehen. Er hat es ab und an mal gemacht, aber eben nicht so konsequent, weil er da wusste, genau darauf wartet Medvedev. Genau von solchen Schlägen her kontert Medvedev natürlich, kriegt dann einen richtig wuchtigen Ball die Linie entlang, steht halt Medvedev da und zieht halt so einen Squash-Schlag zum Winner. Und darauf wollte sich Thiem nicht einlassen, also durchbricht er den Rhythmus immer wieder mit dem Slice oder setzt auch ein bisschen deftigere Winkel an, als er es sonst vielleicht machen würde. Und das kombiniert er halt mit einer Vorhand, die er in den letzten Jahren ja wirklich auf ein richtig hohes Niveau gehoben hat. Ja, die Rückhand ist natürlich so ein bisschen klassisch, das Ästhetische, was in Teamspiele ist, aber das haben sie auch noch häufig gesagt, alles entscheidet sich an der Vorhand von Team und das hat er, fand ich, über weite Teile des Matches sehr, sehr gut gemacht, dass er da kontrollieren konnte. Er konnte Cross und die Linie entlang gehen, er konnte den Spin variieren, auch konnte dort auch Winkel reinbauen. Also er hat Medvedev wenig Angriffsfläche geboten und das kombiniert mit einer klassisch sehr guten Defensive. Und dafür kann er sich nachher wirklich auf die Schulter klopfen.
Der zweite Satz startete mit einem Break für Daniil Medvedev und da hat man gedacht, ja, jetzt hat er den Ärger aus dem ersten Satz, hat er für sich jetzt erstmal abschließen können. Er konnte dann seine Aufschlagspiele relativ klar gewinnen bis zum 4:2 beziehungsweise bis zum 3:2. Beim 4:2 musste er das erste Mal über Einstand, dann gab es ein leichtes Aufschlagspiel von Team zum 4:3 und Daniil Medvedev konnte zum 5:3 zu 15 dann wieder ausbauen. Dann holte sich Team den Aufschlag zum 5:4 und dann gab es das Aufschlagspiel von Daniil Medvedev und da hat Team das Level nochmal so richtig angezogen und da wurde auf einmal, bis dahin war es ein gutes Niveau, da wurde auf einmal auf Weltklasse-Niveau gespielt. Diese Aufschlagspiele zum 5:5, zum 6:5 für Team, wo er 5 Breakbälle abwehren musste und dann zum 6:6 und dann der Tiebreak, da waren die Rallyes auf einem überragenden Niveau geführt, da haben beide wirklich quasi Peak-Tennis gespielt, da haben beide wenig Fehler gemacht und Dominic Thiem hat diesen Tiebreak mit 9:7 dann gewonnen, das war Weltklasse.
Das ist natürlich auch so ein bisschen, was man idealerweise zwischen den beiden erwartet hätte, dass genau so ein Match zustande kommt. Und man kann jetzt natürlich eine Parallele auch ziehen zum Viertelfinale, wo Medvedev gegen Rublev gespielt hat und Rublev sich auf eine ähnliche Art und Weise abgearbeitet hat an Medvedev, wie es Medvedev hier mit Team gemacht hat. Rublev hatte Chancen in eigentlich allen Sätzen, aber kam halt nicht final durch. Und so ist es hier auch passiert, einfach weil Team dann so den Konter, den perfekten Konter für Medvedev hatte in der Spielgestaltung, aber auch eben in der Art, wann er das Tempo angezogen hat. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was Team mittlerweile auszeichnet und was ihn wirklich eben auch relativ firm dort oben in der absoluten Weltklasse-Gruppe sitzen lässt, ist dieses, er weiß, wann er ein Match wirklich nochmal das Tempo nochmal zwei oder wenn er nochmal zwei Gänge hochgeht und das ist zum Beispiel auch etwas, was einen Nadal die ganze Karriere ausgezeichnet hat. Wenn der 5-3 hinten gelegen hat im Satz, dann hat er gesagt, ja, okay, jetzt wird halt mein bestes Tennis gespielt, dann lässt er den Satz halt nicht gehen, wie es andere gemacht haben, wie wir es auch gestern eben gesehen haben, wo Spieler einfach mal sagen, ja gut, dann ist der Satz jetzt halt weg. Hat Nadal nie gemacht und da ist Team mittlerweile, würde ich sagen, ähnlich, auf einem ähnlichen Level angekommen, dass er dann wirklich sein allerbestes Tennis spielt und dann sagt, na gut, dann schlag mich jetzt halt oder dann komm jetzt halt wirklich über die Ziellinie, aber ich mache mich jetzt hier sehr, sehr breit und das ist natürlich etwas, an dem Medvedev dann schon zu knabbern hatte, dass er da so auf jemanden getroffen ist, der exakt das mit ihm macht.
Da kann ich dir gerade noch eine Anekdote erzählen, weil das hatte diese Geschichte hat letztes Jahr Rafael Nadal bei den ATP Finals erzählt, als er gegen Daniil Medvedev ein 1:5 aufgeholt hat und das Match so gedreht hat. Es war ein bemerkenswertes Match damals. Da hatte Nadal hinterher gesagt, ein Break ist immer aufzuholen. Bei einem Break werde ich alles reinlegen in den Aufschlag des Gegners und versuchen schon mal das 0:15, vielleicht auch so ein 0:30 zu holen, dass mein Gegner nachdenken muss. Wenn es zwei Breaks sind, ja gut, da guckt man mal, ob man in irgendeiner Weise ja mal an den Aufschlag rankommt beziehungsweise mal in irgendeiner Weise was macht. Bei einem Break bleibt die Konzentration nach wie vor ganz, ganz weit oben. Das hat er in sehr blumigen Worten damals erzählt und das fand ich so bemerkenswert, weil du es jetzt gerade genauso erzählt hast. Und um nochmal auf diese Matchup-Geschichte zurückzukommen, das ist ein Matchup zwischen Medvedev und Team, was allein auch von der Ästhetik her gut passt. Auf der einen Seite die einhändige Rückhand von Team, der jetzt auch mit der Vorhand extrem gut ist, der in den Rallyes inzwischen so sicher ist, dass er jeden Ball fast bis auf die Grundlinie spielen kann, um seinem Gegner möglichst wenig zu geben. Auf der anderen Seite Daniil Medvedev mit seinen unglaublichen Schwüngen, mit seiner Finesse, mit seiner Power, die er von der Grundlinie aus generieren kann. Wenn die beiden einen guten Tag erwischen, dann ist das halt auch sehr schön anzuschauen, das Tennis.
Ich glaube aber nicht, dass das ein Matchup ist, was das Team jetzt auf alle Ewigkeit im Griff haben wird. Ich gehe davon aus, dass Medvedev da schon genug der Matches gewinnen kann. Wäre der Court jetzt schnell gewesen wie auf den Außenplätzen, hätte es Medvedev vielleicht auch schon gestern gewonnen. Und in Wimbledon würde ich ihm auch im Moment quasi die bessere Chance einräumen. Also es ist etwas, was wir natürlich in den nächsten Jahren öfter sehen könnten, die beiden gegeneinander. Und ich sehe hier noch nicht die absolute Dominanz von Team kommen.
Der dritte Satz verlief ähnlich wie der zweite Satz, weil auch hier hatte Daniil Medvedev wieder Break vor. Und das hat er hinterher gesagt, das würde er sich wirklich, würde er sich wirklich vorwerfen, dass er in beiden Sätzen 2 und 3 jeweils mit Break vorlag und dieses Break nicht bis zum Satzende transportieren konnte. Auch hier ist sofort im ersten Aufschlagspiel von Dominic Thiem das Break gekommen. Medvedev hat im ersten Aufschlagspiel hatte selber Breakball gegen sich, konnte das aber nach mehreren Malen Einstand konnte er es gewinnen. Dann holt er sich den Aufschlag von Dominic Thiem zum 2-0 und dieses Break kann er transportieren. Was da vielleicht dann auch so ein bisschen vorgefallen ist, ist, dass er bei den Aufschlagspielen von Thiem vielleicht etwas zu locker es hat angehen lassen, weil das Aufschlagspiel zum 3-1 konnte sich Thiem zu 0 holen, das zum 5-3 konnte er sich zu 15 holen und da hat sich vielleicht Medvedev so ein ganz kleines bisschen zurückgelehnt, weil dann beim Aufschlagspiel von 5-3 kam dann Dominic Thiem. Er hatte Satzball gegen sich, also Medvedev hatte wie im zweiten Satz einen Satzball und den konnte Thiem abwehren und dann zum 5-5 ausgleichen. Und auch hier muss sich Medvedev den Vorwurf gefallen lassen, dass er hier nicht diesen Satz abgeschlossen hat, weil es hätte gestern über 5 Sätze oder heute Morgen über 5 Sätze gehen können. Tat es aber nicht, weil Medvedev am Ende diese Sätze nicht zumachen konnte.
Ja, und ich glaube, über den dritten kann er sich wirklich ärgern. Das ist, wenn man sich so auch die Zahlen anguckt, sicherlich sein bester Satz gewesen, wenn wir jetzt mal die Anzahl von Winner pro Satz nehmen und die Asse rausrechnen, hatte er im ersten 4 Winner, im zweiten Satz hatte er 3 Winner und im dritten Satz hatte er dann schon 10 Winner. Und da hat er generell so ein bisschen lockerer natürlich aus der Hüfte geschossen. Das ist ja, was an ihm eben auch so fast so lustig ist, wenn er das Tempo dann so mitten im Ballwechsel anzieht oder wenn er ganz radikal und schnell auf einen Winner geht. Und da hat man das Tennis dann am ehesten gesehen. Und da hat Thiem dann wahrscheinlich auch am ehesten versucht, dieses Match zu verwalten, kann man da dann auch, glaube ich, sagen. Und da kann sich Medvedev dann schon zu Recht ärgern, dass er den nicht gewonnen hat.
Dominic Thiem hat dieses Match dann am Ende mit 7-6 gewonnen. 6-2, 7-6 und 7-6. Es war ein hochunterhaltsames Dreisatzmatch. Thiem hat hinterher auch gesagt, es war vielleicht das härteste Dreisatzmatch seiner Karriere, beziehungsweise das härteste Match, was er in 3 Sätzen gewonnen hat. Sein härtestes Grand Slam Match. Medvedev hat ihm alles abverlangt, hat hinterher dann auch gesagt, er wäre vor 4 Wochen, hätte man ihm gesagt, er kommt ins Halbfinale bei den US Open, hätte er gesagt, schlage ich sofort ein. Er konnte nicht dieses Finale erreichen, was er letztes Jahr hatte. Jetzt haben wir das Match zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev. 7-2 steht es für Thiem. Das letzte Duell der beiden war im Halbfinale bei den Australian Open, wo Alexander Zverev 1/3 Sätze lang wie der bessere Spieler aussah, aber am Ende so ein bisschen die Konstanz von Dominic Thiem Ausschlag gab, dann dass Thiem dieses Match gewinnen konnte. In meinen Augen ist er klarer Favorit. Wie geht's dir?
Ja, schon. Wenn man sich jetzt anschaut im Head-to-Head die beiden Matches, die Zverev gewonnen hat, dann kann man darauf eingehen, warum hat er sie gewonnen. Erst war 2016 in Peking. Das ist gemeinhin so mittlerweile der schnellste Hardcourt-Belag. Also so, wenn man es jetzt über das Jahresmittel sieht, der 10er Jahre, hat er 4-6, 6-1, 6-3 gewonnen. Man muss da dann eben auch sagen, das Thiem noch bis vor 2 Jahren ein gutes Stück von dem Level auf Hardcourt entfernt war, auf dem er sich jetzt bewegt. Er kam im Return nicht richtig klar auf Hardcourt. Die Bälle waren ihm zu schnell und das hat Zverev damals ausgenutzt. Das andere, was Zverev gewonnen hat, war beim Masters 2018 in Madrid, wo er 6-4, 6-4 gewonnen hat. Überragende Aufschlagsleistung. Also, das ist quasi die erste Voraussetzung, wenn er gewinnen will. Er muss eine überragende Aufschlagsleistung bringen. Ich glaube, mit einer wackeligen Aufschlagsleistung geht das vermutlich ziemlich schnell dahin. Und die Aufschlagsleistung war auch ein Grund, warum er so gut mithalten konnte im Australian Open Halbfinale. Sein Problem wird wahrscheinlich A sein, er hat uns bisher nicht im Viertel- und Halbfinale gezeigt, dass er den Umstand, dass dieses Turnier unglaublich weit offen war, ganz locker hinnimmt, sondern er hat Nerven, offensichtliche, gezeigt im Viertel- und Halbfinale. Wenn er das gegen Thiem macht, dann kann ich mir vorstellen, dass Thiem ihn, dass er Thiem sehr schnell einen Vorsprung haben wird. Aber was Zverev vielleicht entgegenkommt, ja, er steht zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Finale, aber Thiem hat halt auch noch nie ein Grand-Slam-Finale gewonnen. Thiem hat auch sein anderes großes Finale verloren, letztes Jahr bei den World Tour Finals. Also Zverev, überragender Aufschlagstag, muss her, damit er was reißen kann. Er wird versuchen müssen, einen Tennis zu spielen wie auf einem schnellen Hardcourt, also auch mal den Winner gehen, wenn er das Gefühl hat, oh, ich würde jetzt aber lieber in der Rallye sitzen, dann vielleicht trotzdem mal versuchen, die Linie entlang zu ziehen mit der Rückhand, und vielleicht öffnet sich dann was, wenn Thiem Nerven zeigt darin, dass er eben zum ersten Mal einen Grand Slam Turnier oder einen großen Titel gewinnen kann.
Zitat von Dominic Thiem: Wenn ich das Match gewinne, habe ich endlich meinen ersten Grand Slam. Wenn ich das Finale verliere, dann muss ich mal Andy Murray anrufen, wie man sich mit einer 0-4 Bilanz in Grand Slam Finals fühlt. Andy Murray hat auch ein bisschen gebraucht, bis er seinen ersten Grand Slam geholt hat.
Ja, und Thiem wird wahrscheinlich am Ende hoffen, auch die Karriere von Andy Murray zu haben. Da ist er natürlich noch ein ganz gutes Stück von entfernt.
Alexander Zverev gegen Dominic Thiem wird das Finale lauten bei den US Open. Wir werden heute das Match zwischen Naomi Osaka und Victoria Azarenka erleben, nach zwei wundervollen Halbfinals, die wir bei den Damen gesehen haben. Wir werden natürlich morgen in unserem Breakfast at Flushing darüber sprechen. Wir hatten letzte Nacht oder gestern Abend noch ein weiteres Spiel, was beendet worden ist. Das war nämlich das Finale im Damendoppel. Und da ist, und das können wir glaube ich so sagen, Laura Siegemund heiß gelaufen. Laura Siegemund und Vera Zvonareva haben zum ersten Mal zusammen einen Doppel-Grand Slam geholt. Sie haben dieses Turnier gewonnen durch ein 6-4 gegen Nicole Melica und Yifan Zhu, die hier in drei gesetzt waren. Und wer Laura Siegemund im ersten Satz über den gesamten Platz hat rennen sehen, wer gesehen hat, wie sie das Match komplett an sich gerissen hatte und das Match sehr dominiert hat, der hat gesagt, er hätte es mit einer menschlichen Fackel zu tun, weil Laura Siegemund hat bis zu einem Punkt gespielt, an dem sie vielleicht sogar für Vera Zvonareva übernehmen wollte. Sie war unglaublich motiviert, sie war auch unglaublich stark im ersten Satz. 6-4 heißt es am Ende. Für Laura Siegemund ist es der zweite Grand-Slam-Titel nach 2016, als sie bei den US Open das Mix gewonnen hatte. Für Vera Zvonareva ist es nicht der erste Titel. Sie hat schon ein paar Titel geholt, aber das ist lang, lang her. Das war eine kleine Cinderella-Geschichte hier im Damendoppel.
Ja, also ich muss sagen, ich habe das Finale jetzt nicht gesehen, kann also nichts zur anscheinend überragenden Leistung von Siegemund sagen. Die beiden hatten wir sicherlich eher nicht auf dem Schirm ganz am Anfang des Turniers. Es war ja schon eine komische Situation im Doppel dahingehend, dass die Felder kleiner waren, als sie normalerweise bei Grand Slam Turnieren sind. Und es ja eben auch diese Devise gab, es wird hier normalerweise eben übers Doppelranking in das Turnier reingekommen. Und damit hat sich es ja schon unterschieden von anderen Grand Slam Turnieren. Und dass Siegemund dann aus diesen, sind 64 Spielerinnen gewesen, dann am Ende als die MVP-Spielerin des Doppelturniers herausgeht, hätte man ja so wahrscheinlich wirklich nicht erwartet. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie äußerst zufrieden ist mit dem, was sie dort getan hat. Ich habe dann nachher nur ihre Bilder während des Zverev-Matches gesehen, wo sie ja doch ganz zufrieden da auf der Tribüne saß.
Und einen Burger gegessen hat zur Belohnung. Siegemund Zvonareva haben allerdings, und das muss man auch sagen, es war ein kleineres Feld, ja, aber sie haben exzellente Gegnerinnen geschlagen. Azarenka Kanin in der zweiten Runde, Sabalenka Mertens in der dritten Runde, Blinkova Kudermetova, was ein unglaublich enges Spiel war, und jetzt Nicole Melica und Yifan Zhu. Also sie haben nicht nur Spielerinnen besiegt, wo man sagt, ja, das ist, das kann man schon mal machen, sondern auch wirklich etablierte Doppel in diesem Turnier. Gorachi Krafcik auch in der ersten Runde, auch die muss man dann erstmal besiegen. Aber Zvonareva und Siegemund haben diesen Titel zusammen gewonnen. Es war eine sehr lustige Situation, wie am Ende dieser Matchball zustande gekommen ist. Das war ein Ball, der ausgegangen ist. Zvonareva hat sich bei Siegemund erkundigt, wie steht es denn jetzt? Und Siegemund hat gesagt, ja, das ist Spiel für uns. Und dann hat Zvonareva gesagt, ja, aber dann haben wir ja gewonnen. Und dann sind sie erst darauf gekommen, dass sie dieses Match dann gewonnen hatten. Und wie gesagt, es ist für Laura Siegemund der zweite Grand Slam-Titel ihrer Karriere, erst im Mixed und dann im Doppel. Heute werden wir nur das eine Match erleben von Victoria Azarenka und Naomi Osaka. Vorher gibt es das Wheelchair Men's Doubles zwischen Hewitt Reed und Ude und Pfeiffer. Und auf dem Louis Armstrong Stadium werden wir dann auch noch die Rollstuhlwettbewerbe sehen. Nach langem Streit, den es ja anfangs gegeben hatte, gibt es die Rollstuhlwettbewerbe jetzt. Und man kann sagen, gerade wo nichts in der zweiten Woche passiert, dass man anfangs die Rollstuhlwettbewerbe rausnehmen wollte, erscheint nach wie vor unverständlich.
Ja, ist es ja.
Ja. Ja, auch hier Philipp Schubert wieder mit einer einfachen Meinung. Das war's für heute. Haben wir noch was? Nee. Dein Tipp für heute Abend.
Osaka 6364.
Ich glaube auch, dass Osaka gewinnen wird. Wir werden euch auch fragen auf Twitter. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf der iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook, wenn ihr mögt. Und sagt es gerne weiter, wenn das ein Podcast ist, der euch gefällt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.